Es ist 17.11 Uhr. Je später der Abend, desto schöner die Gäste.
Von A wie Ausreiseantrag bis Z wie Zentralkomitee. Die große Wendewoche auf Flux FM.
Diesen Opener, lieber Robert, haben wir extra für dich produziert.
Das ist nett.
Hast dich gefreut, ne?
Auf jeden Fall.
Man merkt schon, ich bin Fan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Robert Ihle ist bei uns Journalist, Autor, jetzt beim Tagesspiegel. Manche kennen ihn als Checkpoint-Redakteur.
Ja, neuerdings kann man schon gar nicht mehr sagen.
Genau, ist das dann wirklich so, ja, dass ihr da Nächte lang schreibt?
Bis morgens um fünf, ja.
Ich denke immer so, das ist ja alles schon irgendwie, das kann ja nicht, die tun da nur so, das sind alles auf Automation. Ab um fünf wird das Ding rausgesendet, 6 Uhr morgens und eigentlich schlaft ihr noch.
Nee, ich schlafe dann zwischen 5 und 8 und dann geht's weiter mit dem normalen Programm.
Oh boy, oh boy. Aber du hast ja in den letzten Wochen eh nicht so viel geschlafen, weil du als Veranstaltungsmanager für den Tagesspiegel zuständig warst. Kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt aber erstmal, warum haben wir dich eingeladen, wenn es um die Wende geht? Ganz einfach, du hast 2007, glaube ich, war es, ein Buch rausgebracht. Das hieß Geteilte Träume, das heißt auch heute noch so, Geteilte Träume, die Wende, meine Eltern und ich. Und hast darin den... Ich nenne es einfach mal Konflikt beschrieben, der zwischen den Generationen damals entstanden ist, vor allen Dingen den Ostgenerationen nach dem Mauerfall. Was hat die Wende mit sich gebracht, auch so familiär für jeden Einzelnen, aber eben auch, was sind die Diskrepanzen gewesen, die dann plötzlich entstanden sind? Und ich fand dieses Buch, als ich es gelesen habe, und es war gleich kurz nach Erscheinen, glaube ich, sehr, sehr interessant, äußerst amüsant auch geschrieben. Natürlich war es jetzt nicht das, ne, das Nonplusultra in Sachen wissenschaftlicher Aufarbeitung oder so, aber das wollte man ja eigentlich auch gar nicht. Und gerade für jemanden wie mich, ich bin glaube ich 3 Jahre jünger als du, war das ein absoluter Wiedererkennungswert.
Das
ja, und ich wollte es sogar auf Englisch übersetzen und dachte mir, die ganze Welt muss doch wissen, wie wir Ossis uns gefühlt haben. Und ich habe mich dann aber gefragt, wird man es denn trotzdem verstehen als Ausländer? Oder als Mensch, der nicht in Deutschland groß geworden ist, beziehungsweise nicht in Ostdeutschland groß geworden ist. Und das ist eine Frage, die ich gleich mal an dich weiterleite.
Ich habe am Ende doch viele Menschen getroffen, auch so aus aller Welt, die dann sich doch sehr dafür interessiert haben. Also es war auch schon wieder so typisch, wenn es ein Ostbuch gibt, ne, wie was geht danach weiter? Wenn es sollte ja eigentlich ein Buch sein, was sozusagen Westdeutschen ein bisschen besser erklärt, was die Ostdeutschen bewegt, aber auch die Ostdeutschen mehr zum Erzählen in der Familie, in den Gartenvereinen, an den Stammtischen anregt und auch mal über die Fragen, über die man nicht so gerne redet. Wer hat verloren nach der Wende? Wem geht's nicht so gut? Warum sind die Eltern so traurig und nostalgisch? Warum schieben jetzt alle die Schuld auf den Westen, wenn irgendwas nicht läuft, obwohl man vorher vielleicht auch nicht glücklich war? Also das waren ja auch alles Fragen, die halt in den Familien nicht besprochen wurden, weil der ganze Umbruch über Nacht ja die Leute auch voneinander entfernt hat. Also gerade die Jüngeren, bei mir war es mit 14 der Mauerfall, da fängt das Leben sowieso neu an. Man geht sozusagen in die Freiheit, in den Westen. Das war ein großer Aufbruch. Natürlich auch von Tränen begleitet, natürlich auch von vielen Dingen begleitet, die man nicht kannte, von vielen Westdeutschen, die man getroffen hat und nicht verstanden hat und die einen auch nicht. Aber man war dann bereit, sich darauf einzulassen, alles zu entdecken. Und für viele Ältere war das natürlich schwer. Sie haben sich ihr Leben eingerichtet, Mitte 40, Anfang 50, Ende 50 und plötzlich sollten sie komplett von vorne anfangen. Und alles fing ja von vorne an. Außer das Ampelmännchen ist ja faktisch nichts übrig geblieben und die Stasi-Akten. Sonst hat sich alles in den Leben, in den Familien, in den Freundeskreisen, in den Dörfern verändert. Viele Leute sind auch arbeitslos geworden, auch meine Mutter. Und das ändert natürlich wirklich auch was im Gefühl der Menschen. Und wie redet man darüber? Und die meisten haben es einfach nicht getan. Und dazu wollte ich anregen. Und deswegen habe ich auch mit meinen Eltern reden wollen. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich es mache. Und genau deswegen habe ich dann dieses Buch geschrieben, weil ich dachte, ich komme mit meinen Eltern so vielleicht ins Gespräch.
Ja, und hat das denn geklappt?
Ja, ich habe gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch so über die Jüngeren und die Älteren und da würde ich natürlich auch gerne was über euch schreiben und mal wissen, wie ihr die Wende erlebt habt, wie habt ihr das alles erfahren, was ist eure Sicht auf die ganze Zeit und habe die dann gegen meine gestellt und das fanden meine Eltern eigentlich auch ziemlich spannend. Sie sind nicht komplett meiner Meinung geworden, warum auch, sie sind bei ihren Sichten geblieben, aber beide nebeneinander zu stellen, darüber zu reden, das war anstrengend, aber auch total schön und dass wir wieder miteinander gesprochen haben. Und was mich immer am meisten gefreut hat, wenn Leute auch nach Lesung das Buch gekauft haben, ich kaufe das für meine Mutter oder ich schenke es meinem Opa oder Ältere kaufen das, ich schicke es meinen Töchtern, die sind jetzt inzwischen in Wiesbaden oder so, den schicke ich das mal und vielleicht können wir darüber dann später reden. Und das ist eigentlich das, was ich anregen möchte und was eigentlich immer noch im Osten auf eine gewisse Art brach liegt, dieses Gespräch untereinander. Und manche Sprachlosigkeit führt auch jetzt in so eine Wut, die man vielleicht durch mehr Reden auch aufbrechen könnte.
Ja, es ist schön, dass du das sagst, weil das war ja auch, wenn man sich die Rezension dort nochmal nachliest von vor 12 Jahren, so ein bisschen ein Vorwurf, den man dir gemacht hat. Was will der Mann überhaupt? Wo sind jetzt eigentlich die Unterschiede? Generationskonflikte gibt es überall, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt.
Aber
was
nicht über Nacht halt, ne? Also wenn nicht, sozusagen genau. Du gehst da rüber, wir sind da mit 14, ich war 14, wir sind da über die Bornholmer Brücke gelaufen, wirklich. Die Mauer ging auf, alle waren euphorisiert, jeder umarmte sich. Und dann kamen wir an im Wedding, guckten da auf die alten Altbauten. Das war ja wirklich noch ein Arbeiterbezirk da, 89. Und meine Mutter sagte, wo ist denn jetzt der Westen? Hier sieht es ja aus wie bei uns. Und genau das hat mir erst später gezeigt, dass wir ganz andere Erwartungen hatten. Und auch ganz andere Erwartungen, nicht nur an den Westen, sondern auch an uns. Ich hatte dann die Erwartung, jetzt gehe ich raus, ich fahre nach England, jetzt kann ich ganz viele Sachen machen. Und meine Eltern hatten die Erwartung, oh Gott, wie kriegen wir die Familie durch? Was wird aus unseren Jobs? Was wollen die Kinder überhaupt später mal machen? Was können sie überhaupt machen? Wo kennen wir uns überhaupt aus? Es war eine große Unsicherheit, die sich natürlich auch übertragen hat. Und ich glaube auch vieles in der Ostalgie, die selbst so von Generation zu Generation immer leichter weitergetragen wird, die liegt halt genau in dieser Unsicherheit drin. Und über diese Unsicherheit haben wir uns sehr wenig unterhalten, alle miteinander, Ost und West und auch Ost und Ost.
Das ist ja eine Generation oder deine Generation, und damit rede ich jetzt wirklich nur über so eine enge Spanne, sage ich mal. Also die, die vielleicht wirklich bei dir beginnt, 13, 14 waren bis, ich sag mal, 16, 17, 18 vielleicht. Ja. Also wirklich nur diese 5 Jahre, die, wie ich persönlich finde, sehr profitiert haben von diesen ganzen Entwicklungen, weil sie eben noch zu jung waren, um wirklich auch die Schwere dieses Systems und die negativen Folgen mitzutragen, weil sie aber zu oder schon alt genug waren, um zu verstehen, vorher gab es was und jetzt ändert sich das.
Na, mir ging es ja auch so. Also ich habe schon zu DDR-Zeiten dann schon die ersten Drucksituationen erlebt, wo ich nicht zum Wehrunterricht, der halt den halt alle machen sollten, gehen wollte. Und dann hieß es ja, gut, du willst Reporter werden oder Sportreporter, das geht dann nicht. Kriegst keine Abiturzulassung, wenn du nicht zeigst, dass du ein sozialistischer Bürger bist. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ich will das jetzt doch machen mit dem Wehrlager, weil sonst verbaue ich mir meine ganze Zukunft. Und meine Eltern haben gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Uns reicht's jetzt langsam. Wir haben jetzt keine Lust mehr auf diesen ganzen Militarismus und auf diese ganze Besserwissertum uns gegenüber. Und wir ziehen uns jetzt eben als Familie stärker zurück. Und ich bin mit meiner Mutter durch den Park gelaufen in Pankow, wo wir gewohnt haben. Und sie, ich weiß noch wie heute, und sie sagte dann, ich glaube schon, dass du ein guter Reporter gewesen wärst, aber das wird jetzt halt nichts mehr. Und das war so eine traurige Szene, die ich mir bis heute so behalten habe. Also das heißt, diese Schwere hat man schon mitbekommen, aber natürlich mit 18, 19, 20, da waren ja die Leute schon bei der Armee, bei den Grenztruppen, mussten Entscheidungen treffen, die man vielleicht sein Leben lang bereut. Ja. Diese Entscheidung mussten wir zum Glück nicht treffen. Also als bei mir die Entscheidung kam, Wehrlager ja oder nein, da gingen die Demonstrationen los.
Du hast in deinem Buch, ich hab dir einfach mal eine Stelle notiert, die du nochmal, weil ich dachte mir, das ist sowas auch ganz Typisches. Man bekommt nochmal einen kleinen Eindruck auf das Buch. Vielleicht kannst du sie kurz lesen. Was heißt kurz? Ich glaube, 2 Minuten brauchen wir schon dafür. Aber die geht auch raus mit einem schönen Ende nochmal, über das ich gerne mit dir gleich nochmal weitersprechen möchte. Also es war die, du weißt, was ich meine, ne?
Gut, ja, die Seite ist schon aufgeschlagen. Mhm. Jetzt muss ich hier nur noch meinen Dienst tun, dann lese ich das mal. Das ist sozusagen nach der Wendezeit auch die Unsicherheit, die die Jüngeren wie wir hatten, was wir nun machen sollen. Nicht nur Marx und Engels verschwanden, nicht nur die Interflug. Der DDR-Rundfunk, bei dem ich in den Ferien gearbeitet hatte, machte dicht. Stimme der DDR nannte sich plötzlich Deutschlandsender und in politischer Weltkunde lernte ich, dass die Station schon einmal so geheißen hatte, aber da war ich noch gar nicht geboren. Ehemalige Redakteure, für die ich einst als Schüler Propagandameldungen angefertigt hatte, riefen bei uns zu Hause an und fragten, ob die Familie eine Freizeitunfallversicherung gebrauchen könne. Mein Sportreporter-Idol Heinz-Florian Oertel war nicht mehr zu hören. Angesichts dessen gab ich meinen Journalistentraum nun endgültig auf. Ich wollte lieber Verlagskaufmann werden, irgendwas Sicheres. Doch die Westverlage, sie sagten reihenweise ab. Immerhin, der Bauernverlag, ein Überbleibsel aus der Konkursmasse der DDR, lud mich zum Bewerbungsgespräch ein. Ich konnte mir das nur mit meiner Exo-Verzeugung im Erzgebirge erklären. In meiner Verzweiflung hatte ich im Bewerbungsschreiben erwähnt, dass meine Verwandtschaft dort mehrheitlich aus Bauern besteht. Doch beim entscheidenden Gespräch konnte ich Fragen zum Zeitpunkt der Rübenernte nicht beantworten. Sie sind überqualifiziert, gehen Sie studieren, beschieden sie mir. Ich fühlte mich für die neue Zeit eher unterqualifiziert und brach in Tränen aus, was mir gleich darauf lächerlich vorkam angesichts einer Absage des Bauernverlags. Nun verstand ich besser, wie es meinen Eltern ging. Darüber reden mochte ich nicht. In den neuen, alten, ostdeutschen Dauerwinselton wollte ich nicht auch noch einstimmen. Stattdessen nahm ich mir vor, die Tränen wegzuwischen und wieder von vorne anzufangen. Und wenn es sein muss, wieder und wieder.
Genau. Und dieses Wieder und Wieder ist, glaube ich, auch so ein Zeichen dieser Generation. Ne? Dass man musste flexibel sein und man hatte ja nichts zu verlieren und man dachte, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann mache ich eben was anderes. Und es mussten ja auch so viele Leute so funktionieren.
Und es ist eigentlich eine tolle Eigenschaft, was ich erst später gemerkt habe, die wir dort mitbekommen haben, die wir dort erlernt haben, ohne dass es uns jemand beigebracht hat, wirklich aus nichts irgendwie was zu machen, zu improvisieren. Das hat man ja schon zu DDR-Zeiten auch von den Älteren gelernt. Aber dass man wirklich in einem System, wo man sich nicht auskennt, wo man nicht weiß, was der neue Tag, die neue Woche, das neue Jahr bringt, was draus macht und mutig nach vorne geht. Und im Grunde ist es was ich finde, was viele Westdeutsche auch lernen können von Ostdeutschland, was ein großer Schatz ist, dieser fast ein Skill, dass man daraus was machen kann. Ich meine, heute ändert sich auch alles. Alles wird digitalisiert, die Kommunikation wird maschinisiert, die ganzen Jobs, von denen alle dachten, die bringen uns sicher durchs Leben, die wird es vielleicht in 5 Jahren gar nicht mehr geben. Und jetzt müssen wir alle mutig was Neues suchen. Und viele Ostdeutsche wissen, wie es geht, auch wissen, welche Niederlagen man dabei erleidet und wie man dann vielleicht trotzdem weitermachen kann. Insofern haben wir da einen großen Schatz. Und wenn wir eben mehr miteinander reden würden, dann könnten wir daraus was lernen.
Mhm. Wir machen erstmal eine Musik, Mark Lanegan Band mit Night Flight to Kabul und dann reden wir weiter mit Robert Ide. Mark Lanegan Band mit Night Flight to Kabul. Hier gehört auf 100,6 Flux FM. Robert Ide ist bei uns zu Gast, den man aus dem Tagesspiegel kennt, den man aber vielleicht auch als Autor von Geteilte Träume kennt. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die du geschrieben hast, aber wir reden jetzt mal noch ein bisschen über Geteilte Träume. Ein Buch, das also 2007 erschienen ist, auch gar nicht mehr zu haben ist. Wir wollen heute damit mit diesem Interview für sorgen, dass es vielleicht doch nochmal in einer neuen Auflage rauskommt. Wer weiß es schon. Aber wir haben vorhin schon gesagt, vielleicht gibt es ja auch eine neue Perspektive, die du selber auf dein Buch hast. Weil 2007 rausgekommen, das heißt, du hast da wahrscheinlich, was weiß ich, 2004, 5, 6 dran geschrieben.
Ja.
Ist ja nun auch schon ein Weilchen her. Mittlerweile hast du Familie, du hast Kinder, glaube ich. Mhm. Ne? Hat sich die Sicht auf die Dinge im Laufe der Zeit auch nochmal geändert bei dir?
Auf jeden Fall. Also natürlich die Sicht auf den Mauerfall auch, die Sicht auf Familie natürlich auch. Und am Ende auch darauf, wie erinnern wir uns eigentlich? Also es ist ja schön, dass jetzt wieder bei 30 Jahre Mauerfall ganz viele wieder doch ein bisschen ins Erzählen kommen, dass es viele Formate gibt, dass es alles auch ein bisschen interaktiver wird und viele Möglichkeiten jetzt da sind, auch Geschichte zu erzählen mit animierten Filmen und 3D und so. Und ich glaube, das ist sogar ganz gut, dass man jetzt ganz unbefangen eher wieder rangehen kann, dass eben auch die Kinder schon andere Fragen stellen. Es gibt jetzt auch ganz viele Angebote für Kinder und ihre Eltern. Im Mach-Mit-Museum in Prenzlauer Berg gibt es eine Ausstellung, wo Kinder einfach so Oppositionelle aus dem Kiez fragen, wie habt ihr das damals erlebt? Mhm. Es gibt einen Kinderfilm über die Wende, Fritzi und so. Also das ist alles nochmal ein bisschen anders, erlebbarer. Es ist dann vielleicht nicht mehr ganz so unmittelbar, es trifft einen vielleicht ein bisschen weniger, dadurch kann man aber vielleicht auch ein bisschen nüchterner drauf gucken. Es ist eigentlich ganz interessant, wir bereiten jetzt auch eben sehr viel vor für den Tagesspiegel. Vor 5 Jahren hatten wir zum Beispiel die Mauerfall-Jubiläum 25 Jahre gemacht, das Mauerfall-Jubiläum mit einer großen Aktion, die hieß Wahnsinn. Mhm. Die war sozusagen noch voll der Moment und dieses Glücklichsein. Und jetzt, auch durch das Aufkommen der AfD, durch die vielen politischen Diskussionen in Ostdeutschland, durch die ganzen Veränderungen, die es gibt, heißt jetzt unsere jetzige Sonderausgabe am 9. November, wovon träumst du? Das ist immer noch sehr positiv, aber es heißt eben auch, nicht alle Träume sind in Erfüllung gegangen. Wovon haben wir eigentlich damals geträumt? Was ist draus geworden? Was träumen wir vielleicht heute? Haben wir andere Vorstellungen inzwischen entwickelt? Und das wollen wir sozusagen diskutieren. Insofern ist das schon eine Weiterentwicklung, die es gibt. Was ich manchmal schade finde, es gibt immer noch eine gewisse Ignoranz, um es mal hart zu sagen, von vielen Westdeutschen oder von manchen Westdeutschen, würde ich vielleicht sagen, auch manchen Westberlinern, die es halt doch immer noch nicht so richtig wissen wollen. Und dabei liegt die Geschichte gleich um die Ecke. Dabei könnte der Mensch mit der interessanten Geschichte neben mir in der Kneipe sitzen oder hinter mir im Supermarkt stehen. Und eigentlich ist es schade, dass man das nicht wissen will, weil Frankfurt ist nicht Frankfurt am Main nur, sondern auch Frankfurt an der Oder. Mhm. Und das ist gleich um die Ecke.
Du hast in deinem Buch nun aus einer sehr, sehr persönlichen Sicht geschrieben. Also du hast viel Familiäres damit reingebracht. Sind das noch Sachen, die heute teilweise noch auf den Tisch kommen, also zwischen deinen Eltern und dir?
Auf jeden Fall ja. Und es ist natürlich auch nicht so, dass das immer für Begeisterungsstürme in meiner weiteren Familie gesorgt hat, weil ich habe natürlich auch die Frage gestellt, wir haben jahrelang diskutiert, welche Politiker waren bei der Staatssicherheit, aber die viel interessantere Frage ist doch, welcher Onkel, welche Tante war eigentlich bei der Staatssicherheit und was hat die da gemacht und warum, in welcher Situation ist sie da reingekommen oder hat sich da selbst reingebracht und was ist dann daraus eigentlich geworden? Und diese Frage aufzuwerfen wollen natürlich auch viele Familien gar nicht wissen. Und da bin ich auch sozusagen an Grenzen gekommen und da kann ich mir natürlich fragen, kann ich mich fragen, kann sich jeder fragen, will ich diese Grenze überschreiten, um es wirklich wissen zu wollen? Und mache ich damit alles kaputt? Andererseits kann ich auch fragen, ist es nicht vorher schon kaputt gewesen, wenn jemand bei der Stasi war und die ganze Zeit alles auserzählt hat? Also es gab auch Verwandte von mir, die haben gesagt, Robert, ich habe dein Buch gelesen, ich sag dazu gar nichts.
Okay.
So, also das heißt, es war ja ein Gesprächsangebot und nicht jeder möchte dieses Gespräch aufnehmen, weil er eben denkt, er zerstört sich auch was oder es geht in die falsche Richtung, darüber jetzt alles nochmal nachzuvollziehen, auch vielleicht bestimmte Dinge, die in Familien oder in Nachbarschaften passiert sind, nochmal anders zu bewerten. Manche wollen sich auch einfach nur ihre Erinnerung bewahren. Ich kann das auch verstehen. Also man könnte als Kind auch, wenn die Eltern sterben, irgendwann die Stasi-Akten lesen der Eltern, kann man beantragen. Und meine Eltern wollen aber nicht, dass ich die Stasi-Akten meiner Eltern lese und dann werde ich das auch respektieren, auch wenn sie gestorben sind. So ist das dann in Familien, in anderen Familien ist es vielleicht anders. Und mir ging es auch gar nicht darum zu sagen, so ist es jetzt, sondern der Osten ist sehr vielfältig und gerade diese Vielfältigkeit zu verstehen, dass jeder es anders löst, dass jeder es anders sieht, auch anders erlebt hat, dass viele Leben möglich waren in der DDR. Das ist, glaube ich, total wichtig, damit wir von so einem eindimensionalen Bild wegkommen, weil dann merken wir auch, hey, wir sind uns vielleicht in manchen Dingen sogar näher, als wir denken.
Ihr habt es als Tagesspiegel-Redaktion, ich weiß nicht, als Checkpoint-Redaktion? Nee, ne? Als richtige, es gibt so eine richtige Taskforce wahrscheinlich im Tagesspiegel, diese jetzt Taskforce 999.
Genau, ja. Was. Also ich als geschäftsführender Redakteur bin da jetzt sozusagen abgestellt für und habe jetzt so eine Art Eventbüro bei uns errichtet. Wir machen jetzt also ganz viele wirklich auch Veranstaltungen, Geschichtswerkstätten. Wir wollen eben nicht nur eine Sonderausgabe machen, klar, die machen wir am 9. November, sondern eben ganz viele Aktionen auf der Straße. Wir hatten jetzt am Sonntag mit der Checkpoint-Band so eine Revolutionskaraoke in Prenzlauer Berg gemacht und Lieder gesungen und Reden geschwungen aus der damaligen Zeit. Gestern war die Eröffnung der Festwoche auf dem Alexanderplatz mit Theaterperformance, wo wir uns beteiligt haben. Jetzt gibt's ein großes Fest am 7. November in der Volksbühne, Fest der Meinungsfreiheit, was wir auch mit zusammen mit der Berliner Zeitung machen.
Ja,
Also auch mal eben die Grenzen, die es angeblich gibt, auch mal überwinden. Und unsere große Aktion wird halt sein am 9. November. Da sind auch alle herzlich eingeladen von Flux FM. Du natürlich auch. Von 10 bis 13 Uhr fahren wir mit der U2, Sonderzug aus Pankow, extra beklebt, die rollende Redaktion. Und wir sind dann dort vor Ort und machen Gespräche mit Leuten, die den Mauerfall erlebt haben, auch mit Schülern, die an unserem Schülerwettbewerb teilgenommen haben und ihre Eltern interviewt haben. Wie habt ihr es denn damals erlebt? Und die lesen das dann nochmal neu in der U-Bahn. 10.09 Uhr geht's los in Pankow, nach Ruhleben, dann wieder nach Pankow und dann wieder nach Ruhleben. Bis 13 Uhr machen wir da volles Programm auf der U2 und müssen wir bloß noch Udo Lindenberg fragen, ob er auch noch mitkommt.
Wie, habt ihr noch nicht, oder was?
Naja, hättest du
auch
noch
mal auf
machen.
Die Idee kommen können.
Stimmt.
Mensch, so lang Zeit gehabt. Kann man das Ganze online nochmal einsehen, das Programm, was ihr da plant?
Ja klar, tagesspiegel.de/Mauerfall und großer Blog und überall auf Twitter natürlich alles zu sehen. Das finde ich auch toll, wenn ihr das auch ein bisschen bewerben könnt. Also wenn wir einfach die Stadt mitnehmen, die Geschichten mitnehmen und merken, hey, das ist doch alles ein Teil von uns, der Mauerfall, die Revolution. Das waren mutige Leute aus unserer Mitte, aus unserem Kiez, die einfach auf die Straße gegangen sind. Die haben sich was getraut, ohne zu wissen, was da wirklich rauskommt, was das für ihr Leben bedeutet. Die haben was getan für uns alle. Und jetzt mit denen zusammen was zu machen und über die neue Zeit nachzudenken, ich meine, was gibt's Schöneres in so einer freien, schönen Stadt wie Berlin?
Ein schönes Schlusswort, lieber Robert. Vielen Dank, dass du hier warst, Robert Ide vom Tagesspiegel. Und wie gesagt, sollte es irgendwann nochmal eine Auflage deines Buches geben, dann
übersetzt du aufs Englische?
Übersetze ich aufs Englische, okay. Vielleicht auch ins Mongolische. Man weiß es nicht, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Das Buch heißt auf alle Fälle Geteilte Träume, meine Eltern, die Wende und ich. Danke, Robert.
Ja, vielen Dank.
Bis ganz bald.
Die große FluxFM Wendewoche. Mehr zu 30 Jahre Mauerfall auf fluxfm.de.
You're a runner, why do you wanna kill yourself? Don't confuse your speed with the turning of the earth.